Ich möchte noch einmal mit uns beten. Unser Vater im Himmel, bitte sprich du doch jetzt mit uns und lass uns entdecken, was du uns zu sagen hast. Amen. Wart ihr beim Tanz in den Mai? Wisst ihr eigentlich, wann im Himmel Tanz in den Mai ist?
Himmelfahrt,
ja. Könnte man meinen? Nein, Lukas 15 wird uns berichtet, dass die Engel im Himmel ein Fest feiern, wenn ein Mensch aus der Abkehr zu Gott zu ihm zurückkehrt. Wenn ein Mensch umkehrt zu Gott. Dann feiern die Engel im Himmel ein Fest, dann wird da getanzt. Ist vielleicht kein Tanz in den Mai, aber doch viel wichtiger. Wenn man das im Auge hat, dann werde ich traurig über einen Bericht aus dem Spiegel, der jetzt kürzlich davon handelte, dass ja die Kirchen, sowohl die großen Kirchen als auch die Freikirchen, den Missionsbefehl unterschiedlich ernst nehmen. Es wurde festgemacht an einem Umgang mit Flüchtlingen. Da sollen deutliche Unterschiede bestehen. Die katholische Kirche ist eher zurückhaltend, auch die evangelische Kirche eher zurückhaltend. Hilfe und Seelsorge haben oberste Priorität, aber nicht so sehr, dass man Menschen jetzt auch von Jesus erzählt. Es soll keine gezielte Mission unter Flüchtlingen betrieben werden. Mission hört sich ja ohnehin in unserer Kirche immer sehr gefährlich an. Im Leitfaden zum Umgang mit Taufbegehren Asylsuchender rät die evangelische Kirche ihren Mitgliedern zu großer Sorgfalt. Das ist ja nie falsch. Aber die evangelische Kirche im Rheinland geht in ihrer Vorsicht noch weiter. Wörtlich, eine Begegnung mit Muslimen in Konversionsabsicht, das heißt, dass die tatsächlich einen anderen Glauben kennenlernen, widerspricht dem Geist und Auftrag Jesu Christi und ist entschieden abzulehnen. Ja. Zitiert aus einer Arbeitshilfe der Kirche. Mission gefährdet nämlich, also Islammission gefährdet den innergesellschaftlichen Frieden. Das mag wohl sein, dass der innergesellschaftliche Frieden gestört wird. Wenn, aber nicht nur Islamen gegenüber, sondern, also Muslimen gegenüber, wenn wir von Jesus reden. Aber das andere, da habe ich gedacht, dann kennt ihr einen anderen Geist Jesu Christi als ich. Wenn das dem widerspricht. Im Gegenteil, diese Aussage widerspricht eher dem, was ich so aus der Bibel kenne. Und zwar nicht nur an der Stelle, um die es in dem Predigtext heute geht, der für heute vorgesehen ist, sondern auch an vielen anderen Stellen. Es geht nämlich nach unserem Predigtext von heute und wie gesagt, meiner Ansicht nach, nach dem Gesamtzeugnis der Bibel überhaupt, um Rettung von Menschen. Rettung. Wir fahren in dem Text aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus darüber hinaus, wie die Rettung von Menschen geschieht und welche Aufgabe die dabei haben, die schon als von Gott Gerettete leben. Die Predigt trägt den Titel »Wie werden Menschen gerettet?« Wir lesen aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, die ersten 6 Verse. Manchen vielleicht ein bekannter Text. Es wird spannend zu entdecken, was da wirklich drinsteckt und in welchem Zusammenhang das gesagt wird. So ermahne ich nun, sagt der Missionar Paulus, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit, wörtlich Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies, also dieses Gebet für alle Menschen, ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, wörtlich Retter, welcher will, dass alle Menschen geholfen werde. Wörtlich steht dort, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott, und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Wir arbeiten uns durch diesen Text heute mal von hinten nach vorne durch. Man muss ja immer so gucken. Axel Karis hat es uns auch in der Einladung gesagt. Mal sehen, was da alles drinsteckt. Genau, am besten erkennen wir das, wenn wir mal hinten anfangen. Ich möchte das in drei Teilen tun. Wie werden Menschen gerettet? Erstens, durch Gottes Willen. Zweitens, durch Gottes Sohn. Drittens, durch Gottes Wirken. Erstens, durch Gottes Willen. Es ist ja so eine interessante Frage, über die viele auch meinen, dass man darüber gar keine Aussage machen kann. Was will Gott? Also mich hat das in meinem Leben schon oft bewirkt. Mitunter auch bei konkreten Fragen. Manche stehen auch da vor diesen Fragen. Was will Gott denn, dass ich für einen Beruf ausübe oder sonst irgendwas? Es gibt so Einzelfragen im Leben eines Menschen, die lassen sich auch nicht allgemein beantworten. Was ziehe ich heute Morgen an? Aber es gibt eben Dinge, die für diese Fragen entscheidend sind oder mindestens sein können. Ich behaupte, sie sind's. Die darüber hinaus einen Willen Gottes beschreiben. Und dann tun viele so, als könne man davon ja nun nichts wissen. Doch, kann man. Nicht alles. Was Gott will, kann man nicht alles wissen, nein. Aber das, was er uns mitgeteilt hat. In seinem Reden, in der Begegnung mit Menschen, die er in der Weltgeschichte vollzogen hat. Und besonders als Jesus Christus in unsere Welt kam. Und Paulus ist sich völlig klar darüber, was Gott will. Das ist nicht, es könnte sein, dass, oder, oh, der hätte bestimmt auch ein bisschen Freude dran. So kommt das ja in unserem Leben oft vor, dieses Thema. Ja, so ein bisschen will Gott das bestimmt auch. So kann das ja in meinem Leben auch so ein bisschen vielleicht mal vorkommen. Nein, Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch die Flüchtlinge. Jetzt kommen die schon zu uns. Wir müssen gar nicht mehr hingehen. Für diese Menschen jedenfalls nicht. Es müssen noch genügend hin. Ich finde das immer wieder spannend, die Berichte meiner Freunde zu lesen, die irgendwo in der Mission sind. Kambodscha, Vietnam, Philippinen, Thailand, wo auch immer. Das war jetzt besonders Ostasien. Aus islamischen Ländern habe ich momentan niemanden. Rettung. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ein Reizbegriff. Rettung, wovon soll der Mensch doch dann bitte gerettet werden müssen? Na klar, man kann in schwierige Situationen kommen. Aber doch nicht alle. Auch da ist die Bibel völlig eindeutig, von Anfang bis Ende. Man müsste schon, und das wird ja leider dann auch gemacht, Stellen raussezieren und sagen, jo, das passt uns nicht, das nehmen wir nicht. So, wenn man das leugnen wollte. Aber von Anfang bis Ende berichtet die Bibel davon, dass wir Menschen alle in einer furchtbaren Lage sind. Das hört man jetzt vielleicht nicht einfach so gut. Vielleicht auch gerade, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, aber manche gerade, weil sie sich damit beschäftigen. Ich finde aber, unsere Weltgeschichte spricht Bände darüber, dass doch in dieser Welt etwas schief läuft. Als ich das neulich meinem Physiotherapeuten sagte, der sich als katholischer Zen-Buddhist bezeichnet, sagte er, ach ja? Nein, das fällt doch vielen auf, dass in unserer Welt etwas nicht stimmt. Das Zusammenleben der Menschen klappt doch nicht. Und die Frage ist, welche Ursache das hat. Und Paulus ist doch völlig eindeutig. Er sagt, wir Menschen haben uns den Tod zugezogen. Wir sind verloren gegangen. Ja, das ist so, wie wenn die Flüchtlinge auf dem Meer treiben und jeder weiß, der Kahn säuft ab. Nein, eigentlich ist die Weltgeschichte sogar so, der Kahn ist schon längst abgesoffen. Und es ist noch eine kurze Zeit, betont genau dieser Missionar immer wieder, eine kurze Zeit, in der noch Leute aus dem Wasser gezogen werden können. Eigentlich geht der Strudel schon bergab. Ja, wenn keiner was macht, ist der Weg klar. Deshalb spricht er von Rettung. Wir Menschen meinen, ohne Gott auszukommen. Wir Menschen meinen, wir könnten unser Leben selbst in den Händen tragen. Rettung ist nötig, sagt Paulus. Dieses Misstrauen gegen Gott, das mag so harmlos sich anhören, aber das schneidet uns den Lebensfaden ab. Und dann haben wir verloren. Interessanterweise gibt es in der Bibel die Unterscheidung zwischen Leben. Bios ist einmal so das Leben, das wir führen können. Davon haben wir unseren Begriff der Biologie, also biologisches Leben, könnte man jetzt auch sagen, ist ein bisschen beschränkt, denn unsere Gehirnfunktion, Gefühle und so weiter sind ja nicht nur biologisches Leben, wie wir das so bezeichnen würden. Aber das andere ist das ewige Leben. Und da gibt es einen himmelweiten Unterschied, sagt Paulus. Ewig lebt nur, wer mit dem Ewigen verbunden ist. Ansonsten ist das Leben zeitlich, begrenzt, vergänglich, wird dann aber nicht etwa ausgelöscht, sondern landet in der Gottesferne. Es ist zum aus der Haut fahren, sagt Paulus. Lieber wäre ich selber verloren, wenn doch bloß die Juden mal zu mir finden, zu Jesus finden könnten. Dann wäre ich lieber selber verloren. So kämpft dieser Mensch darum, dass Menschen gerettet werden. Und wisst ihr, was unsere Kirche zur Judenmission sagt? Das machen wir nicht. Da wäre Paulus von der Kanzel gekommen jetzt hier. Zack, davor gesprungen und hätte mal ein bisschen an uns geschüttelt und gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, wir Menschen meinen, Gott macht uns zu Sklaven. Nein, wir machen uns selber zu Sklaven. Wenn wir nicht Gott vertrauen und ihn als Herrn über unser Leben haben, dann werden wir Sklaven der Mächte dieser Welt, unserer eigenen Bestrebungen und können nicht mehr anders. Und ich kenne viele, viele Menschen, die mir aus ihrem Leben berichten, die darüber ein paar Bücher schreiben könnten. In welche Verhängnisse man kommt, wenn man sein eigener Herr sein will, wenn man sich selber ausgeliefert ist. Deshalb die letzte Bekenntnisschrift unserer evangelischen Kirche, ich zitiere so heute sowas einfach mal, die sogenannte Barmer Theologische Erklärung, wurde geschrieben, als die Nazis unser Land bedrohten und auch eine Partei gegründet hatten, die deutschen Christen, die Kirche so infiltrieren sollte und umpolen sollte. Und irgendwann haben das auch Kirchenvertreter gerochen, einige. Und haben dann diese theologische Erklärung aufgesetzt und haben deutlich gemacht, die Kirche, die Gemeinsamkeit des Bekenntnisses, die Einheit der deutschen evangelischen Kirche ist aufs Schwerste gefährdet. Aufs Schwerste. Sie ist bedroht durch die in dem ersten Jahr des Bestehens der deutschen evangelischen Kirche mehr und mehr sichtbar gewordene Lehr- und Handlungsweise der herrschenden Kirchenpartei der deutschen Christen und des von ihr getragenen Kirchenregiments. Ja, berichten Sie davon, dass die theologische Voraussetzung ausgehöhlt wird. Und dann wird geschrieben, bei deren Geltung dieser Gesetze, die da durchkommen sollten, bei deren Geltung hört die Kirche nach allen bei uns in Kraft stehenden Bekenntnissen auf, Kirche zu sein. So ernst war es den Leuten damals. Interessanterweise werden dann Dinge beschrieben, dass nicht mehr Christus im Zentrum stehen soll, geht dann nachher im Einzelnen, also nicht in dieser Erklärung, aber hat sich natürlich im Einzelnen auch auf den Arierparagraphen nachher bezogen und so weiter. Aber es geht auch gerade darum, dass der Auftrag der Kirche in etwas anderem bestehen soll, als dass wir das Evangelium, die Rettungsbotschaft von Jesus verkündigen. In der wörtlichen Sprache und auch in den Sakramenten, Taufe und Abendmahl. Dass das nicht mehr das Zentrum, dass das nicht mehr der Auftrag sein soll. Und dann wird hier gesagt, wir verwerfen die falsche Lehre, als kenne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Selbst gewählte Wünsche, Zwecke und Pläne. Nein, sondern die Verkündigung der Rettungsbotschaft ist der Auftrag der Kirche. Mir scheint, man könnte die Erklärung heute fast nochmal aufsetzen. Müsste nur ein paar Worte ersetzen und rausstreichen und könnte das Gleiche sagen. Also, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich hoffe, dass wir das aufnehmen. Wenn man sich fragt, was Gott will, dann ist das klar. Damit ist ja schon die ganze Weltgeschichte beschäftigt. Damit ist er in deinem Leben jeden Tag beschäftigt. Zuerst mit dir und dann mit anderen. Worin besteht denn nun die Rettung? Wie geht denn das nun? Durch Gottes Sohn, sagt Paulus. Darum geht es als zweites. Ein Gott, nicht viele. Ein Mittler, nicht viele Wege. Ein einziger. Es wird vermutlich zunehmen, dass wir das kaum sagen können, nicht nur ohne Irritationen hervorzurufen, sondern irgendwann auch ohne Gegenwehr zu kriegen. Das ist nicht üblich heute, das so zu sagen. Man muss nicht davon ausgehen, dass das damals üblicher war. Ja, man sagt, der hängt ja manchmal, naja, als der Missionar Paulus da unterwegs war, ne, da war ja auch alles klar, da konnte man sowas alles sagen, ne, das war alles nicht schlimm, auch die Dinge, die er so zur Lebensgestaltung sagt und über Ehe und so, ja, das war ja alles damals Mainstream, aber heute ist das ja alles ganz anders. Nein, damals gab es Verfolgung, damals wurde man bekämpft für diese Dinge, wenn man das so ausdrückte, wenn man das lebte. Und er sagt es trotzdem. Und er spricht eigentlich zwischen den Zeilen von der dunkelsten Stunde der Menschheit, die zugleich die Sternstunde der Menschheit war. Gott gibt seinen Sohn für uns Menschen hin. Das muss man sich, ich kann es nicht zählen, wie oft ich das schon gehört oder auch gesagt habe, aber das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Gott sendet seinen Sohn in unsere Welt und lässt ihn Mensch werden. Er lebt unter unseren Bedingungen. Ist aber der Christus, wie Paulus das hier deutlich macht. Der Mensch, Christus Jesus. Christus ist also nicht der Nachname, deswegen ist er hier auch vorangestellt, sondern der Titel, seine Funktion, sozusagen seine Amtsbezeichnung ist das. Das ist er, der von Gott geschickte Retter. Und der war Mensch. Gerade das hat den Widerstand hervorgerufen, weil man das ihm nicht ansah. Da leuchtete nichts Großes. Doch, es leuchtete auch mal, aber das hat man dann klammheimlich wegfallen lassen. Aber da stand nichts drauf von Gott irgendwie. Die Zeichen und Wunder getan, die nur Gott tun kann. Klar, aber wir hatten da doch noch irgendwas gegen. Weil die Botschaft uns nicht passte, die er gesagt hat. Eure Probleme liegen nicht außerhalb von euch, sondern in euch. Ja, und deshalb wurde er dann von uns verachtet, verspottet und umgebracht. Und Gott lässt ihn an unserer Stelle sterben. Für unsere Abkehr von ihm. Für unseren Tod, den wir uns zugezogen haben. Da setzt er ihn an unsere Stelle und nimmt uns da weg, um uns das Leben zu schenken. Zu unseren Gunsten ist Jesus gestorben, nicht aus eigener Schuld. Sein Sohn gibt sein Leben ab und wer es glaubt, wird Sohn und Tochter Gottes. Das ist Gottes Rettungsweg. Manche sagen, das wäre auch anders gegangen. Nein, ich behaupte, das wäre nicht anders gegangen. Es wäre nicht anders gegangen. Das würde geradezu unterstützen, dass manche Leute Probleme damit haben, dass Gott seinen Sohn sterben lässt. Das sei ja makaber oder so. Nein, es geschieht aus Liebe. Da gibt sich einer selbst hin. Und das hätte Gott nicht gemacht, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte. Und darin wird ja etwas deutlich. Es wird unsere Lage deutlich. Wie sieht es mit uns Menschen aus? Ist alles halb so schlimm? Nein, es ist alles ganz so schlimm, sagt Paulus. Es ist wirklich verloren. Da ist nichts mehr zu machen. Wir können am Menschen nicht mehr rumbasteln und ihn irgendwie noch hinkriegen. Nein, er muss gerettet werden. Er muss, so wird das ja auch gesagt, erlöst werden, losgekauft vom Tod. Er muss da rausgerissen werden. Und das kann man nur selber machen. Das kann man nur machen, wenn man reinsteigt. Und dann schubst er uns da raus und bleibt selber drin. Und es wird deutlich, wie es in Gottes Herzen für uns Menschen aussieht. Dass er dich so gerne bei sich haben möchte, dass ihm das wert ist. Ja, hör es. Man spürt vielleicht nichts von Gottes Liebe. Man sieht schon gar nichts davon. Aber du kannst aufgrund dessen, was er getan hat, darauf schließen, wie sein Herz wohl, welchen Puls das wohl hat, wenn es um dich geht. Durch seinen Sohn rettet er uns. Der ist der Vermittler geworden. Der Auferstandene, der von den Toten Auferstandene, ist unser Vermittler geworden. Und durch ihn lässt Gott uns sein Heil zukommen. Deswegen hat sich der Begriff Heiland so eingebürgert. Das ist wohlgefällig und gut vor Gott, unserem Heiland, was auch Retter heißt. Aber er macht eben Heil. Ein Gott, ein Mittler. Nichts und niemand anderes ist Gott und nichts und niemand anderes ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist die Wahrheit, von der Paulus spricht und die Menschen doch bitte erkennen sollen. Erkennen heißt nicht nur zur Kenntnis nehmen, damit fängt es an, aber es heißt ins Leben hineinnehmen, Gemeinschaft damit haben, mit diesem Gott. Ja, wie kann das denn nun geschehen? Darum geht es als Drittes. Durch Gottes Wirken. Jetzt hat Gott alles gemacht, was er will. Also die Voraussetzung geschaffen, dass sein Wille auch vollzogen werden kann. Dass alle Menschen gerettet werden. Und nun muss das noch an die Menschen heran. Denn er setzt uns nicht außer Kraft. Wenn es um unsere Verantwortung geht, dann wollen wir ja so gerne, dass man uns mal zur Seite stellt und irgendwie andere reinspringen lässt. Soll man doch einfach automatisch gerettet werden? Nein, Gott nimmt uns ernst. Er macht das nicht über unseren Kopf hinweg. Er macht es durch unser Herz hindurch. Und deshalb soll das zu seiner Zeit gepredigt werden. Zu Gottes Zeit soll es gepredigt werden. Verkündigt. Bekannt gemacht. Nicht verschwiegen. Nicht selbstverständlich davon ausgegangen, dass man es sowieso merkt. Hauptsache, wir tun den Menschen was Gutes. Das gehört natürlich zu Gottes Liebe dazu, völlig klar. Aber wie soll ein Mensch denn auf Jesus kommen, wenn ihm keiner davon erzählt? Was bin ich froh, dass ein Mann den Mut hatte, mir am Telefon von Jesus zu erzählen. Da müsst ihr euch mal denken, was ich am anderen Ende der Leitung für ein Schmunzeln aufgesetzt habe. Hatte noch einen Freund daneben, wir haben uns kaputt gelacht. Bis der anfing, davon zu sprechen, was Menschen bewegt. Und ich dachte, wieso spricht er von dir? Und dann hat er angefangen, davon zu reden, was Gott bewegt. Und dachte ich, und davon hast du noch nichts gewusst. Da lässt du es mal drauf ankommen. Das wagst du mal, dich damit zu beschäftigen. Hätte der das nicht gemacht? Ich möchte es mir nicht ausdenken. Für mich nicht. Für euch wäre der Verlust relativ gering gewesen. Für mich wäre mein ganzes Leben gewesen. Ja, Verkündigung in jeder Form. Natürlich kann man sagen, und das hat auch mal jemand gesagt, und ich würde auch sagen, das ist auch so, predige das Evangelium den ganzen Tag. Wenn nötig, auch mit Worten. Predige das Evangelium den ganzen Tag. Wenn nötig, auch mit Worten. Ja, natürlich. Erst will es gelebt werden, die Liebe Gottes. Und wenn wir es nicht leben, nimmt es uns auch keiner ab, davon mal abgesehen. Aber Paulus sagt eben, es muss auch mit Worten geschehen. Und jetzt kommt er auf etwas, was dafür die Voraussetzung ist. Und das ist der Anfang und das ist das, was er eigentlich sagen wollte. Erstmal so. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte. Das ist das vorbringende Anliegen bei Gott. Gebet, das ist das Herzensgespräch mit Gott. Wenn man das mal so unterteilen will, hier die Begriffe hängen sehr eng zusammen. Fürbitte ist das Gebet für andere Menschen. Und Danksagung. Ja. Immer vor Augen haben, dass wir alles Gott verdanken. Auch die anderen Menschen. Für alle Menschen. Könige und Obrigkeit und so weiter. Das ist sein Anliegen eigentlich, dass wir beten. Für alle Menschen. Zunächst komme ich nochmal darauf zurück. Warum? Und zwar, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dass wir also unseren Glauben leben können. Ja, in unserem Land kann man das, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. In vielen anderen Ländern geht das nicht. Da muss man fürchten, um sein Leben vielleicht sogar, wenn man den Glauben an Jesus Christus auslebt. Wir haben das oft gar nicht vor Augen, wie privilegiert wir sind. Was für ein Geschenk das ist, dass wir unseren Glauben frei leben können. Das Verrückte ist, in den Ländern, wo es verboten ist, da reden die Leute von Jesus. Und in den Ländern, wo man das einfach machen könnte, da sagen wir, man darf die Leute auch nicht verschrecken, bloß vorsichtig sein, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber viel wichtig, bin gerade im Urlaub, da will ich ja meine Ruhe haben. Das ist ein Geschenk, sagt Paulus, das will erbeten werden, dass man überhaupt glauben und davon reden darf. Das ist eine Folge des Gebets und genau darum geht es, dass das so weitergeht. Deswegen sollen wir für die Verantwortungsträger in unserem Land beten. Die Obrigkeit sind die in hervorragender Stellung. Ja, die also Verantwortung für andere tragen, für die sollen wir beten. Dass sie zum Glauben kommen, aber dass auch die Regierung so geschieht, dass die Menschen gut leben können und vor allem, dass wir frei unseren Glauben leben können, damit es auch gepredigt werden kann zu Gottes Zeit. Und das will erbeten werden, sagt Paulus. Ja, jetzt muss ich den haben. Das will erbeten werden. Und nun ist das interessante Wort hier vor allen Dingen. Zuerst. Ich finde, das kann man sogar zeitlich nehmen. Ja, wenn es etwas zu tun gibt, erstmal beten. Ja, viele Leute spielen das so aus. Du willst immer beten, wir müssen doch was tun. Ich sage, ja, aber das eine schließt das andere doch nicht aus. Im Gegenteil, das ist die Voraussetzung dafür. Ja, erstmal bringen wir das Gott vor und danken Gott auch erstmal. Und bringen wir erstmal die Welt vor, für die wir uns eigentlich jetzt einsetzen müssen. Und dann packen wir an. Und jetzt kann keiner irgendwie beschreiben, dass die Dinge sonst nicht gelingen können, dass man sofort, dann fällt einem sofort alles außer Hand. Ne, ich habe mir mal einer erzählt, der hätte mal sonntags eine Mauer hochgezogen, was man ja am Sonntag tatsächlich nicht tun soll als Mensch. Gott hat uns ja verboten, am Sonntag zu arbeiten, damit wir es nicht müssen. Sonst hören wir nämlich nicht drauf. Wenn das uns nicht verbietet, denken wir immer, wir müssen auch sonntags noch. Passiert ja auch jetzt. Und dann sagt er, oh, die Mauer konnte ich gleich wieder, die war schief, die konnte ich gleich wieder abreißen. So ist das, wenn man sonntags arbeitet. Nein, so ist das nicht, ihr Lieben. Also hat er ja so erlebt, kann man gar nichts gegen sagen. Aber so läuft das nicht immer. Nicht alles, was wir nicht richtig machen, so wie Gott sich das mal vorgestellt hat, läutet gleich auf, bing, 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 Achtung, Achtung. Und doch, und jetzt müsste ich, das mache ich jetzt nicht, noch lange sprechen mit euch darüber, wie ich das in meinem Leben erfahre, dass mein Leben dünner wird, dass meine Freude fehlt, dass ich das Wesentliche nicht vor Augen habe, wenn ich nicht im Gesprächskontakt mit Jesus bin. Und bitte jetzt nicht nach dem Motto, ja, der Prediger muss ja sowas immer sagen und man kann das alles nicht so ernst nehmen. Nein, ich meine das wirklich ernst. Ich habe das neulich auch im Bibelgespräch mal gesagt, wenn ich Jesus nicht habe, dann habe ich nichts mehr. Dann ist alles weg, was mir je glaubensmäßig zugekommen ist. Ja, das kann weg sein einfach. Das merkt man vielleicht nicht sofort. So wie wir bei den Musikern im Symphonieorchester nicht merken, ob sie geübt haben gestern. Die merken das aber, ob sie gestern geübt haben. Manche merken es, wenn sie eine Woche nicht geübt haben. Und wenn sie noch länger nicht üben, merken wir das auch irgendwann. Aber der Musiker weiß, was ihm fehlt, wenn er nicht geübt hat. Und so kann ein Christ, der das Beten pflegt, wissen, was ihm fehlt, wenn er mal nicht betet. Und deshalb vor allen Dingen, und jetzt ist das ganz Interessante, der Zusammenhang liegt eigentlich nahe, es geht hier um das Gemeindegebet. Um das gemeinsame Gebet geht's. Das gilt sicherlich auch für unser Gebet zu Hause, aber das gilt hier vor allem, Paulus sagt das, als er den Gottesdienst regelt. Ich habe zum ersten Mal, muss ich euch gestehen, den Eindruck, du hast dich ja völlig geirrt, wenn es um die Fürbitten im Gottesdienst ging. Natürlich, das ist alles wichtig, habe ich immer gedacht. Aber warum müssen wir uns ermüden mit Dingen, die wir so miteinander vorbringen, kann auch jeder für sich machen. Also oder eine Gebetsveranstaltung, die wir ja auch haben. Und jetzt habe ich die Liturgie wieder einmal, es gibt viele Stellen, an denen ich schon vieles verstanden habe von unserer kirchlichen Liturgie, verstanden, warum das da drin vorkommt, in dem kirchlichen Ablauf eigentlich, die gemeinsame Fürbitte. Weil uns das so aufgetragen ist. Diese Dinge gelten für den Gottesdienst. darüber hinaus für jede Gemeindeveranstaltung, in der wir beten, also für jede Gebetsveranstaltung und darüber hinaus natürlich für unser persönliches Leben. Jetzt könnte man sagen, warum müssen wir denn beten, wenn Gott sowieso will, dass alle Menschen gerettet werden? Das ist doch irgendwie jetzt komisch. Ja, es ist dann komisch, wenn wir Gottes Wirken trennen. Wenn wir sagen, wenn ich was mache, mache ich es. Wenn Gott das macht, war immer keine Menschenhand beteiligt. Wer hat es denn nun gemacht? Wer muss es denn nun machen? Muss ich jetzt oder muss Jesus jetzt? Scheint oft unter Christen eine Frage zu sein. Und wenn ich dann die Bibel lese, kommt es mir so vor, als ob Gott diese Frage gar nicht mehr hat. Da geht es gar nicht mehr darum, was machst du jetzt bitte und das mache aber ich. Sondern es geht darum, wir machen das jetzt gemeinsam. Gott wirkt gerade auch durch Menschen. Gerade auch durch Menschen. Ja? Wer wirkt es denn, wenn Menschen von Jesus reden? Wer bringt denn das eigentlich fertig? Wer macht denn da den Mund auf? Wer sorgt denn dafür, dass jemand überhaupt das Bedürfnis hat? Selbst wenn er das irgendwie nur abspult, ist es trotzdem von Jesus geredet. Wer sorgt denn dafür? Wer hat uns denn die Kraft geschenkt, überhaupt zu reden? Wer sorgt denn dafür, dass wir beten? Wer legt uns denn sowas überhaupt aufs Herz? Wer flößt uns denn Vertrauen ein, dass Gott, so wie Axel Kairis es eben in der Einladung gesagt hat, tatsächlich darauf hört, wenn wir beten? Wo kommt denn das bitte her? Von Gott. Und insofern ist es einfach dieser Kreislauf, in dem wir uns ein Mensch sich befindet, wenn er sich Gott anvertraut, dass er hineinfindet in das Wirken Gottes. Und deswegen ist das Gebet so entscheidend. Vielleicht sind einige von euch schon mal im ersten Buch Mose Kapitel 25 vorbeigekommen. Das ist mir vor vielen Jahren mal passiert, ganz bewusst, also ich komme da öfter vorbei, aber es ist mir vor vielen Jahren mal ganz bewusst passiert. Da wird davon berichtet, Gott hatte ja mit Abraham neu angefangen, mit diesem Glaubensvater, die Menschen wieder zu ihm zu führen. Ein Mensch dann, und er sollte ein Vater von vielen Menschen werden, vieler Völker werden. Und deshalb musste er einen Sohn kriegen. Nun war dummerweise seine Frau unfruchtbar. Und naja, nach 25 Jahren, nach dem ersten Versprechen, kriegt er tatsächlich den Sohn Isaak. So, wenn daraus mal ein großes Volk werden soll, dann muss ja Isaak auch ein Kind kriegen. Geht ja nicht anders. Und wenn das auch noch nach seinem Namen genannt werden soll, muss er auch einen Sohn kriegen. Geht auch nicht anders. Ja, muss ja Gott machen, hilft ja nichts. Da steht dann auch so, Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter und so weiter. Und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und dann kriegen die da Jakob und Esau. Vielleicht auch für manche bekannte Gestalten. Die beiden haben schon im Mutterleib miteinander gekämpft. Wenn unsere zusammen im Körper gewesen wären bei meiner Frau, hätte ich auch die Vorstellung, dass sie miteinander schon gekämpft hätten. Aber jedenfalls, ich habe jetzt gerade was ausgelassen. Habt ihr das gemerkt? Ich habe gerade was ausgelassen beim Vortragen. Bitte? Isaak. Von Isaak habe ich gesprochen, habe ich gelesen, die Frau wurde schwanger und er kriegte dann die anderen beiden. So, und da ging es dann weiter nachher die Linie. Ich habe verschwiegen, habe ich einfach. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Das gleiche Problem wie die Schwiegermutter. Und der Herr ließ sich erbitten, steht dort. Und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Ja, das musste Gott doch machen. Also bitteschön, was will er denn immer mit Gebet? Tja, Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten. Im Bibelgespräch am Mittwoch sagte jemand, also das ist doch irgendwie, der hatte dann plötzlich eine Frage. Also ich verstehe mal nicht, warum hat Jesus um den Heiligen Geist gebeten? Das wollte Gott doch sowieso. Habe ich genau das erzählt. Ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und gerade deshalb nimmt er dich damit rein. Im Gebet und in der Verkündigung. Das ist der Weg, wie Menschen gerettet werden, auf dem Menschen Gottes Liebe erkennen und ins Vertrauen auf ihn hineinfinden. Gott ist in seiner Liebe den ganzen Tag damit beschäftigt, Menschen zu retten. Warum sollten wir etwas anderes tun? Amen.